Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander einige Verse aus dem Alten Testament, Jeremia 31. Ich habe kurzfristig noch drei angehängt, bis 37. Jeremia 31 bis 37. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seiner Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, das seine Wogen brausen, Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, eine Familie macht einen Sonntagsspaziergang. Die Sonne meint es gut und lacht, so wie gerade draußen. Die Kinder sind übermütig, die Eltern guter Laune. Plötzlich aber ziehen dunkle Wolken auf, ein heftiger Regen setzt ein. Das Licht der Sonne bricht sich in den dicken Regentropfen und ein wunderschöner Regenbogen überspannt den ganzen Himmel. Da fragt die kleine Tochter der Familie, Papi, für was ist der schöne bunte Bogen die Reklame? Die typisch neuzeitliche Frage eines fernsehverbildeten Kindes. Bei allem, was es sieht, denkt's an Werbung. Dabei, liebe Geschwister, hat das Mädchen mit seiner Frage ja gar nicht so unrecht. Der Regenbogen macht Reklame. Wofür? Für die Treue Gottes. 1. Mose 9, 12 und 13, nach der Sintflut spricht Gott zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe, zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch hinfort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Ein Bund, den Gott mit der ganzen Erde, mit allen lebendigen Seelen dieser Erde schließt. Seinen Bogen hat Gott in die Wolken gesetzt als Zeichen seiner unverbrüchlichen Treue. Und diese Treue hat das Volk Israel erfahren. Nach 430 Jahren Sklaverei in Ägypten hat Gott sein Volk nicht vergessen. Mit großer Freude habe ich früher im Religionsunterricht die Schüler auswendig lernen lassen. Da war in der dritten oder vierten Klasse die Mose-Geschichte dran. Und als Bibelvers habe ich sie unter anderem dazu auswendig lernen lassen. Kapitel 2. Mose 2, 24. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund. 430 Jahre saßen sie in Ägypten und klagten. Oft werden sie gedacht haben, wo ist Gott? Wir verrotten hier in Ägypten und Gott lässt sich nicht blicken. Gott greift nicht ein. Gott hat uns längst abgehakt und vergessen. Aber Gott vergisst nicht. Er gedenkt an seinen Bund. Er ist treu. Deshalb, wie ihr schon gesehen habt, auch das Thema der Predigt, die unverbrüchliche Treue Gottes. Israel ist Gottes Volk und es wird Gottes Volk bleiben. Und der Herr vergisst die Seinen nicht. Und die Treue Gottes zu seinem Volk machen ganz besonders die letzten Verse unseres kurzen Abschnitts deutlich. Deshalb habe ich die auch noch dazu genommen, 35 bis 37. Denn Vers 35 fährt dann fort, so spricht der Herr, der die Sonne dem Tag zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen, Herr Zebaoth oder Herr der Heerscharen ist sein Name. Gott stellt sich vor als der, der die Ordnungen nicht nur der Erde, sondern des ganzen Weltalls in der Hand hält. Und daran, an diese Tatsache, knüpft er die Verheißung von Vers 36 und 37. Wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, nämlich die Ordnungen der Natur, deren Erhalt durch den Regenbogen gesichert ist, zugesichert, zugesagt. 1. Mose 8, 22 ist ja im gleichen Zusammenhang nach der Sintflut die Verheißung, für die dann der Regenbogen steht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wenn solche Ordnungen vergehen, wenn das Zeichen seines Bundes nicht mehr trägt, dann spricht der Herr, soll auch aufhören, der Same Israels, dass er nicht mehr ein Volk vor mir sei ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen kann, den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israels, um alles, was sie tun, spricht der Herr. Kann das geschehen? Dass der Herr sein Volk um all seiner Sünde, an der es unbußfertig festhält, verwirft. Kann sein, dass die Ordnungen, deren Erhalt Gott durch den Regenbogen zugesagt hat, vergehen? Es kann nicht sein, aus einem ganz einfachen Grund. Das war bei der Predigtvorbereitung nochmal aufgefallen, dass dieser Bund ist nicht mit Israel geschlossen. Der Bund, für den der Regenbogen steht. Diesen Bund hat Gott allen lebendigen Seelen ohne Bedingung zugesagt. Das heißt, dieser Bund kann auch durch die Untreue Israels nicht gebrochen werden. Das heißt, sehr wohl können einzelne Menschen des Volkes Israel, die halsstarrig und unbußfertig an der Sünde festhalten, verloren gehen. Aber das Volk Israel als Ganzes bleibt als Gottes Volk erwählt. Es kann unmöglich sein, dass Gott seine Verheißungen bricht, und deshalb kann es unmöglich sein, dass Gott eines Tages sein Volk Israel verwirft. Gottes Treue ist unverbrüchlich. Dass Gott dies seinem Volk hier zusagt, ist umso erstaunlicher, wenn wir die Situation bedenken, in der Gott diese Verheißung gibt. Es dürfte 1 bis 2 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar sein, als Gott durch Jeremia diese Worte sagen lässt. Das gewaltige Heer der Babylonier belagert bereits die Stadt. Jeremia hat einem hoffnungslos verstockten Volk zu predigen. Soweit wir sehen, scheint seine Predigt nur die eine Wirkung zu haben, dass sich die Verstockung Israels noch weiter verhärtet. In Kapitel 32, nächsten dann, finden wir ihn um seiner Botschaft willen im Gefängnis. Israel liebt die falschen Propheten, Gottes Wort verwirft es. Das ist die Situation. Und diesem hoffnungslos verstockten Volk gibt Gott die Zusage seiner unverbrüchlichen Treue. Er sagt ihm dann im Weiteren schon, es werden Tage kommen, da steht das Gericht an. Das sind die weiteren und die vorausgehenden Verse. Aber er sagt, nach jenen Tagen, wenn die Zeit des Gerichts vorbei ist, dann will ich einen neuen Bund machen. Eine unglaubliche Verheißung. Und liebe Geschwister, Gottes Treue ist nicht nur Verheißung, Gottes Treue ist Geschichte. Deshalb spielt der Auszug Israels aus Ägypten im ganzen Alten Testament eine zentrale Rolle. Israel hat die Treue Gottes bereits in unvorstellbarem Maße erfahren. Gott hat sein Volk an der Hand genommen und es aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Und Gott bindet sich in seiner Selbstvorstellung an diese Geschichte. Und er bindet sich, das haben wir auch gelesen, an seine Herrschaft über die Natur. Wer die geschehene Geschichte in Zweifel zieht oder Gottes völlige und alleinige Herrschaft über die Natur in Frage stellt, der stellt Gott selbst in Frage. Der raubt der Verheißung jeden Grund. Deshalb müssen wir auch ganz genau aufpassen, liebe Geschwister, in unseren Tagen und ganz genau hinhören. Es ist zum Beispiel, ich will es nur an einem Beispiel nennen, nicht einerlei, wenn Theologen sagen, die Bibel entstand über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Warum? Hört sich schon mal ganz gut an, 1000 Jahre ist nicht wenig. Sind Sätze, die können wir heute auch in evangelikalen Zeitschriften, Blättern, Stellungnahmen, Veröffentlichungen lesen. Rechnen wir nach. Die Offenbarung wurde geschrieben etwa 100 nach Christus. Bleiben noch rund 900 Jahre für die Entstehung des Alten Testaments. In welcher Zeit sind wir dann? Hat jemand so die alttestamentliche Chronologie ungefähr vor Augen? Dann sind wir um 900. Wenn wir die 1000 Jahre mal ganz großzügig nehmen, dann sind wir mit Mühe und Ach und Krach am Anfang der Königszeit. Und Mose, Josua und Richter, Ruth und 2 von Samuel, die ganzen Ereignisse und Bücher davor, alles nachträglich erdichtete Mythen und Legenden, darauf läuft eine solche ganz schlicht und unscheinbar daherkommende Zeitangabe hinaus. Wer aber Abraham, Isaak und Jakob zum Mythos erklärt, der erklärt automatisch auch den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zum Mythos. Wer den Auszug Israels aus Ägypten und die Landnahme zum Mythos erklärt, der erklärt automatisch auch den Gott zum Mythos, der sagt, ich habe deine Väter bei der Hand genommen und sie aus Ägypten geführt. Ich zeige es euch nur, um zu sehen, scheinbar harmlose Zahlenangaben können die gesamten Grundlagen des christlichen Glaubens und alle Verheißungen Gottes in Frage stellen. Denn wenn Gott sein Volk Israel nicht aus Ägypten geführt hat, ist jede Verheißung, die sich auf diese Zusage und auf dieses Ereignis stützt, völlig wertlos. Dass wir uns auf die Treue Gottes bis heute verlassen können, setzt zwingend voraus, dass Gott sein Volk Israel wirklich aus Ägypten geführt hat. Unglaublich schön ist dabei die Formulierung, da ich sie bei der Hand nahm, Vers 32. Wie ein Vater seine Kinder bei der Hand nimmt, damit sie nicht vom Weg abkommen, damit sie über schwere Wegstrecken einen Halt und eine Stütze haben, damit sie in der Dunkelheit die schützende Gegenwart des Vaters spüren, so liebevoll und fürsorglich nimmt Gott die Seinen an der Hand. Das gilt bis heute. An dieser Hand Gottes dürfen auch wir leben. Und nun verheißt Gott durch Jeremia einen neuen Bund. Einen Bund, in dem uns seine Liebe und Treue noch näher kommen, als Israel es jemals erlebt hat. Und wieder können wir nur staunen über Gottes Güte und Barmherzigkeit. Trotz aller Sünde und Auflehnung setzt Gottes Liebe und Geduld seine Treue immer wieder neu an. Er gibt sein Volk nicht auf. Einen neuen Bund will er mit ihm machen. Und dieser neue Bund hat eine ganz andere Qualität als der alte. In Vers 33 sagt Gott über diesen neuen Bund: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Der neutestamentlichen Gemeinde ist das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben. Näher kann es uns nicht kommen. Mitten im Sitz unseres Denkens und Handelns und Wollens, das ist in der Bibel das Herz. Wir müssen ja immer wieder bei der Bildhaftigkeit darauf achten, bei uns sitzt das Denken im Kopf. Im biblischen Bildgebrauch sitzt das Denken im Herzen. Also das Herz ist der Ort, wo man denkt, wo man will, wo das Handeln seinen Ursprung nimmt. Und genau da, wo unser Denken, Wollen und Handeln seinen Ursprung nimmt, da verankert Gott seinen Willen, sein Gesetz, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Damit tritt der Wille Gottes nicht mehr als Forderung von außen an uns heran, du musst. Gott gibt uns seinen Willen in unser Herz und macht daraus ein Ich will. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament im Blick aufs Gesetz. Im Alten Testament sagt das Gesetz, du musst. Im Neuen Testament, im Neuen Bund, sagt das Gesetz in meinem Herzen, ich will. Gott ersetzt unser steinernes, unwilliges und selbstsüchtiges Herz durch ein fleischernes. Gemeint ist mit diesem Bild, dass wir nun nicht mehr ein Herz haben, das sich geistlich tot, starrsinnig und unveränderlich wie ein Stein dem Wirken Gottes widersetzt. Wir bekommen ein fleischernes Herz, das durch den Geist Gottes zu geistlichem Leben erweckt worden ist. Ein fleischernes Herz ist ja das, das pumpt, das funktioniert, das schlägt. Und dieses fleischerne Herz ist weich und schlägt gerne nach dem Willen Gottes. Gottes Wollen wird zu unserem Wollen, wie wir es auch beim Thema Erwählung schon gesehen hatten. Gott setzt seine ewige Erwählung nicht durch, indem er uns gegen unseren Willen zwingt, sondern Gott setzt seine ewige Erwählung durch, indem er seinen Willen zu unserem Willen macht. Indem er sein Wollen in unser Herz hineinlegt und uns bereit macht, unser Leben ihm gerne, von Herzen gerne anzuvertrauen. Interessant ist, was hier zum Gesetz gesagt wird. Es wird nicht abgetan. Es wird nicht in weite Ferne gerückt, wo es unsere Herzen nicht mehr beunruhigen kann. Ganz im Gegenteil. Auch das Gesetz wird uns näher gebracht als jemals zuvor. Liebe Geschwister, auch das ist heute ganz besonders wichtig in einer Zeit zunehmender Gesetzlosigkeit, auch in den evangelikalen Gemeinden. Der neutestamentlichen Heilsgemeinde ist das Gesetz nicht genommen. Sie lebt nicht ohne Gesetz. Im Gegenteil, sie lebt viel näher am Gesetz und mit dem Gesetz als das Volk des alten Bundes. Es ist keineswegs so, wie manche behaupten, Israel hatte das Gesetz, wir haben die Gnade. Es wird häufig so dargestellt, als wäre das die Alternative. Meilenweit daneben. Es gibt keine Gnade ohne Gesetz. Gnade ist sinnlos, wenn nicht eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt. Wovon sollte ich dann begnadigt werden? Warum sollte ein Mensch Buße tun? Warum sollte ein Mensch weinend, zerknirscht und im tiefsten erschüttert um Vergebung bitten, wenn ihm nicht durch die Predigt des Gesetzes seine Schuld und sein Versagen vor Augen gestellt wurden? Auch deshalb kamen vor Jahrhunderten durch den schwäbischen Erweckungsprediger Ludwig Hofacker so viele Menschen zum Glauben, weil er zum Teil sehr scharfe Bußpredigten gehalten hat. Wenn wir heute lesen, im Rückblick von 100, 150, 200, 300 Jahren, wie die Erweckungsprediger damals zur Buße gemahnt haben, da schlackern uns die Ohren. Aber dieses klare, oft sehr scharfe Wort hat die Herzen der Hörer getroffen und zur Buße geführt. Aber Grundlage all unserer Buße, dass wir überhaupt Buße tun können, ist das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. So wie der alte Bund, beginnt auch der neue mit einer herrlichen Befreiungs- und Rettungstat Gottes. Der alte Bund, haben wir gelesen, sagt Gott hier, begann mit der Herausführung Israels aus Ägypten mit all den unbeschreiblichen Wundern, von denen diese gewaltige Rettungstat Gottes begleitet war. Der neue Bund beginnt mit der Herausführung der Kinder Gottes aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Eingeleitet und in Kraft gesetzt durch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Und Gott sagt uns in Jesus, ja, ich will dein Gott sein. Ja, ich will auch dich, wie einst das Volk Israel, bei der Hand fassen und dich aus der Herrschaft Satans herausführen in meine Herrschaft und in mein Reich. Ich will dir gehören und du sollst mir gehören. Und auch in der Breite dieses Angebots übertrifft der neue Bund den alten bei weitem, denn alle sind eingeladen, zu Gott zu gehören. Allen Menschen gilt der Heilswille Gottes, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wahrscheinlich, liebe Geschwister, ist das der einzige Punkt, an dem Gott vergesslich ist. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal darüber gefreut haben, dass Gott vergesslich ist. Es ist doch herrlich, dass es bei Gott an dieser Stelle eine Erinnerungslücke gibt. Bei unseren Politikern sind wir das längst gewöhnt, dass die sich an vieles nicht mehr erinnern können. Vor allem unmittelbar nach der Wahl, nicht mehr an das, was sie unmittelbar vor der Wahl versprochen haben. Aber bei Gott ist diese Vergesslichkeit ungewöhnlich. Und Gott kann wirklich vergessen. Liebe Geschwister, was wir nicht können, das kann Gott wirklich vergessen. Es ist doch immer ein ganz heißes und brennendes Thema, Stichwort rund um das Thema Vergebung. Vergeben und vergessen. Und wir wissen, das Erste können wir durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Gottes. Wirklich vergessen können wir eigentlich nicht. Prüfen wir uns ehrlich, wo uns Unrecht getan wurde, wo wir vergeben haben, schauen wir zurück. Wir haben hoffentlich keinen Groll mehr in unseren Herzen. Aber wir erinnern uns wahrscheinlich auch Jahre und Jahrzehnte noch sehr genau daran. Aber Gott vergisst. Es wäre doch schön, wenn wir es auch könnten, wenn wir aneinander schuldig geworden sind, wenn wir vergeben haben, dass wir wirklich vergessen könnten. Und die ganze schmerzliche Erfahrung mit all ihren belastenden Aspekten wäre gänzlich weg. Gott kann das. Wenn wir eine Sünde vor ihm bekannt und Vergebung empfangen haben, dann erinnert sich Gott nicht mehr daran. Ist das nicht unglaublich? Und das gilt selbst für die schlimmsten Dinge, nicht nur für Lügen, Hass, Neid, böse Worte und Gedanken. Das gilt sogar für Ehebruch, Abtreibung, Mord. Alles, was der Mensch sich nur ausdenken kann und tun kann am Bösen, hat Jesus hinaufgetragen ans Kreuz von Golgatha. Und dort können wir es abwaschen lassen durch sein Blut. Und Gott vergisst und sieht uns in Jesus an, als hätten wir es nie getan. Der in seiner Treue so unvergessliche Gott ist in seiner vergebenden Gnade so vergesslich. Damit zum Schluss nochmal zurück zur unverbrüchlichen Treue Gottes. Ja, hier bei der Treue ist Gott nicht vergesslich. Ich habe das Wort schon erwähnt aus 2. Mose 2, 24. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott gedachte. Das ist seine Treue. Er denkt an seinen Bund. Er vergisst wohl unsere Sünde, nicht aber den Bund, dem er mit uns eingegangen ist und nicht die Verheißungen, die er seinem Volk gegeben hat. Er gedachte. Diese Formulierung ist ein sogenannter Anthropomorphismus. Ich habe diesen Begriff schon erwähnt. Das ist einer, den kann man sich trotz aller Schwierigkeit versuchen zu merken. Anthropos ist der Mensch und Morphe ist die Gestalt. Heißt,
Dieser Begriff Anthropomorphismus sagt, dass Gott in menschlicher Gestalt redet, in menschlicher Weise. Und es ist wichtig, was dieses Reden sagen will. Denn es kommt in der Bibel sehr oft vor, dass Gott in solchen Anthropomorphismen in menschlicher Gestalt, in menschlicher Ausdrucksweise redet. Und wenn wir das nicht verstehen, dann kommen wir in Probleme. Zum Beispiel, wenn wir in der Bibel lesen, und Gott gereute es. Wahrscheinlich fast jeder von uns schon gestolpert und fragt sich, wie kann das denn sein? Gott, der alles im Voraus weiß, kann der von irgendwelchen Ereignissen überrascht werden und es tut ihm leid, es reut ihn, was er getan, was er vorgehabt hat, was er noch tun wollte. Warum hat er es dann überhaupt vorgehabt, wenn er sieht, hat er es doch nicht gewusst? Nein, natürlich nicht. Es ist eine menschlich bildhafte Redewendung. Uns kommt es so vor, als würde es Gott gereuen, als würde Gott seine Pläne ändern. Genauso, er gedachte, er erinnerte sich. Wenn wir es wörtlich nehmen, dann müssen wir fragen, ja, wie das denn? Wenn er sich erinnert, hat er sich dann zwischenzeitlich, hat er es vergessen gehabt und erinnert sich jetzt irgendwann mal wieder dran? Natürlich nicht. Natürlich hat er seinen Bund mit Israel und natürlich hat er sein Volk nicht vergessen. Aber aus menschlicher Sicht erscheint es so. 430 Jahre war Israel in Ägypten. Nach Jahren und Jahrzehnten des Friedens und der Achtung am Anfang wurden sie mehr und mehr als Feinde behandelt. Schließlich wurden sie als Sklaven unterdrückt und ihre männlichen Nachkommen systematisch ermordet. In all diesen Jahrzehnten und Jahrhunderten haben sich die Israeliten mit Sicherheit oft gefragt, wie kann das sein? Hat uns Gott vergessen? Dass er uns so lange in dieser unaussprechlichen Not lässt, erinnert er sich nicht mehr an seinen Bund, dass er uns in Ägypten so elend umkommen lässt? Natürlich hat Gott sie nicht vergessen. Natürlich gedachte er jeden Tag in diesen 430 langen Jahren in Liebe und Treue seines Volkes Israel. Aber er hatte schon lange vorher dem Abraham gesagt, deine Nachkommen werden 400 Jahre in einem fremden Land bleiben müssen, bis die Sünde der Kanaaniter voll ist, bis die Kanaaniter das Maß der Gerichtsreife in ihrer Sünde erreicht haben. Israel ist nicht in Ägypten, weil Gott sie vergessen hätte. Israel ist noch in Ägypten, weil Gottes Zeit noch nicht gekommen ist. Aber dann ist die Zeit gekommen und Gott erhörte und gedachte. Und jetzt fängt er entsprechend an, seiner Treue gemäß zu handeln. Und nun sieht auch das Volk, er hat uns nicht vergessen, er erinnert sich an seinen Bund. Auch uns. Liebe Geschwister, auch uns, seine Kinder, auch uns, seine Gemeinde, das gilt für jede Gemeinde, die zum Herrn Jesus Christus gehört, kann Gott zu keinem Zeitpunkt vergessen. Auch wenn die Not manchmal so groß, die Lage so aussichtslos, die Zeit so lange ist, dass wir diesen Eindruck haben, dass wir verzweifelt schreien und wehklagen, wo ist nun deine Hilfe, wo ist nun dein Erbarmen, mein Gott und Vater? Herr, das geht doch alles längst über meine Kräfte. Seine Treue, seine Liebe sind da, ganz gewiss. Nur die Zeit seines Handelns ist noch nicht gekommen. Aber sie wird kommen. In jedem Leben, in jeder Gemeinde, die zum Herrn gehört und beim Herrn bleibt, werden wir immer wieder erfahren, dass die Zeit seines Handelns kommt. Mit atemberaubender Macht und Herrlichkeit. Wir werden erleben, und der Gedachte seines Bundes, den er in Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Und dann werden wir sehen, wie der Vater sich voller Liebe und Barmherzigkeit seinen Kindern zuwendet. Und deshalb lasst uns festhalten an dieser unverbrüchlichen Treue Gottes. Amen.